6.30 Uhr. Um zu seinem absolut zaubersicheren Geheimkeller zu kommen, musste Irrwitzer durch ein regelrechtes Labyrinth von unterirdischen Gängen, deren jeder mit mehreren Türen magisch verschlossen war und die sich nur auf reichlich komplizierte Art öffnen und schließen ließen. Es war eine zeitraubende Prozedur. Jakob rückte nahe an Maurizio heran und flüsterte mit verschwörerischer Stimme. »Also, jetzt hör gut zu, Käterchen. Meine Madame ist nämlich nicht nur die Tante von deinem Maestro, sondern sie bezahlt ihn auch. Er liefert ihr, was sie will, und sie macht dicke Geschäfte mit dem ganzen Giftzeugs, das er auskocht. Sie ist eine Geldhexe, verstehst du?« »Nein«, sagte Maurizio, »was ist eine Geldhexe?« »Ganz genau weiß ich's auch nicht«, gab Jakob zu. »Sie kann mit Geld zaubern. Sie macht irgendwie, dass es sich von selber vermehrt. Jeder von den beiden ist für sich allein schon schlimm genug. Aber wenn Geldhexen und Laborzauberer sich zusammentun, gute Nacht, dann wird's ehrlich finster auf der Welt.« Maurizio fühlte sich plötzlich schrecklich müde. Das alles war einfach zu viel für ihn und er sehnte sich nach seinem Samtbettchen. »Wenn du alles schon so genau weißt«, fragte er ein wenig weinerlich, »warum bist du dann nicht schon längst zu unserem Hohen Rat und hast es gemeldet?« »Ich habe auf dich gezählt«, antwortete Jakob Krakel, »düster, weil ich hab's bis jetzt keine Beweise, dass die zwei unter einer Decke stecken. Bei den Menschen, ich sag dir, da ist Geld überhaupt der springende Punkt. Speziell bei solchen wie deinem Maestro und meiner Madame. Für Geld tun sie alles und mit Geld können sie alles machen. Es ist ihr schlimmstes Zaubermittel, das ist es. Deswegen sind wir Tiere ihnen ja bisher nie auf die Schliche gekommen, weil es sowas bei uns nicht gibt. Ich habe bloß gewusst, dass bei Irrwitzer auch einer von unseren Agenten sitzt, hab's aber nicht gewusst, wer. Na, hab ich mir gedacht, mit dem Kollegen zusammen wird's schon endlich klappen mit dem Beweis, besonders heute Abend. Wieso besonders heute Abend? Erkundigte sich Maurizio. Unvermittelt ließ der Rabe ein langes, unheilschwangeres Krächzen hören, das durch alle Räume hallte und dem kleinen Kater durch Mark und Bein ging. »Entschuldige«, fuhr Jakob wieder leise fort, »das ist eben so unsere Art, wenn sich wo was zusammenbraut, weil wir fühlen sowas nämlich voraus. Ich weiß noch nicht, was sie vorhaben, aber ich wette, meine letzten Federn, es ist eine ungeheure Menscherei.« »Eine was?« »Naja, Schweinerei kann man doch nicht sagen, weil die Schweine, die tun ja nichts Böses. Deswegen bin ich doch extra durch Nacht und Sturm hergeflattert. Meine Madame weiß gar nichts davon. Ich habe eben auf dich gezählt. Aber jetzt hast du deinen Maestro ja schon eingeweiht und damit ist sowieso alles Essig. Ich wollte wirklich, ich wäre bei meiner Amalia im warmen Nest geblieben. Ich dachte, deine Frau heißt Clara. Das ist eine andere«, schnarrte Jakob unwillig. »Außerdem geht's jetzt nicht darum, wie meine Frau heißt, sondern dass du alles verpatzt hast.« Maurizio schaute den Namen Raben verwirrt an. »Ich glaube, du siehst immer und überall schwarz. Du bist ein Pessimist.« »Stimmt«, bestätigte Jakob krakeltrocken. »Und deswegen hab ich fast immer recht. Wollen wir wetten?« Der kleine Kater machte ein trotziges Gesicht. »Also gut, um was?« »Wenn du recht hast, verschluck ich einen rostigen Nagel. Wenn ich recht hab, tust du's. Einverstanden?« Maurizio gab sich Mühe, möglichst lässig zu wirken. Trotzdem zitterte seine Stimme ein wenig, als er antwortete: »Top, die Wette gilt.« 6.35 Uhr. Jakob Krakel nickte und begann unverzüglich, das Labor zu inspizieren. Maurizio lief neben ihm her. »Suchst du jetzt schon den Nagel?« »Nein«, antwortete der Rabe, »ein passendes Versteck für uns.« »Wozu denn? Na, weil wir die Herrschaften doch heimlich belauschen müssen. Der kleine Kater blieb stehen und sagte entrüstet, nein, sowas mache ich nicht, das ist unter meinem Niveau.
Unter was? Fragte Jakob.
Ich meine, sowas ist einfach nicht ritterlich, das tut man nicht, ich bin doch kein Halunke.
Ich schon, sagte der Rabe.
Aber man lauscht doch nicht heimlich, erklärte Maurizio, das gehört sich einfach nicht.
Was würdest du denn tun?
Ich? Maurizio überlegte. Ich würde den Maestro einfach fragen, gerade heraus, Auge in Auge.
Der Rabe guckte den Kater aus von der Seite an und schnarrte, brav, Herr Graf, Auge in Auge, das würde ganz schön ins Auge gehen.
Inzwischen waren sie in einem dunklen Winkel vor einer großen Blechtonne angelangt, deren Deckel offen stand. Sondermüll stand darauf geschrieben. Die beiden Tiere beäugten die Schrift.
Kannst du lesen? Fragte Jakob.
Du etwa nicht? Antwortete Maurizio etwas herablassend.
Ich hab's nie gelernt, gab der Rabe zu. Was steht denn da?
Maurizio konnte der Versuchung, sich vor dem Raben aufzuspielen, nicht widerstehen.
Es heißt Küchenabfälle oder, ach nein, es heißt Brennstoff, obwohl eigentlich mehr mit einem Z anfängt.
In diesem Augenblick war durch das Sturmsausen draußen ein Geräusch zu vernehmen, das wie das Heulen einer Sirene klang und rasch näher kam.
»Das ist meine Madame«, flüsterte Jakob. »Die macht immer solchen Höllenlärm, weil sie meint, das wär's zünftig.
Komm, nix wie rein in die Tonne!«
Er flatterte auf den Rand, aber der Kater zögerte noch.
Jetzt hörte man eine schrille Stimme, die aus dem Kamin scholl. »Tralli, tralla, Besuch ist da, und weißt du wer, da schau mal her!«
Zugleich fuhr ein Windstoß jaulend durch den Schornstein herunter, dass die Flammen des Grünfeuers geradezu plattgedrückt wurden und dicke Rauchwolken in den Raum quollen.
»Ui je«, hustete Jakob Krakel, »das ist sie schon. Schnell, Kätterlechen, eil dich doch!«
Die Stimme aus dem Kamin kam näher und näher. Es klang, reiche jemand durch ein langes Rohr.
Geschäfte, Geschäfte, durch finstere Kräfte, mach mit, Profit, Profit.
Dann war plötzlich ein Ächzen aus dem Schornstein zu hören und die Stimme murmelte undeutlich,
Moment, mir scheint, ich bin stecken geblieben. Na, so, ja, jetzt geht's weiter.
Der Rabe hopste auf dem Tonnenrand herum und krächzte, nun komm schon endlich los, hopp!
Der kleine Kater sprang zu ihm hinauf, der Rabe schützte ihn mit dem Schnabel hinein und folgte dann selbst. Im letzten Augenblick gelang es ihnen, mit vereinten Kräften den Klappdeckel zu schließen.
Die schrille Stimme aus dem Kamin war jetzt ganz nah.
Was kostet die Welt? Viel Geld, beim Ausverkauf geht alles drauf, doch wir sind reich, bitte sehr, bitte gleich, es zahlt sich aus.
Jetzt fiel ein wahrer Hagel von Geldstücken durch den Schornstein herunter, dann tat es im Kamin einen satten Plumps.
Der Topf mit der Essenz Nummer 92 kippte um, sein Inhalt verzischte in der Glut.
Vorläufig würde Muntermanns Diät also nicht in den Handel kommen.
Und mitten in den auflodernden Flammen saß Tyrannia Wamperl und quietschte.
Wo bleibt der Applaus?
6.40 Uhr. Unter einer Hexe stellen sich die meisten Leute ein runzeliges, dürres, altes Weiblein vor, das einen großen Buckel auf dem Rücken schleppt, viele borstige Warzen im Gesicht und nur einen einzigen langen Zahn im Mund hat. Aber heutzutage sehen Hexen meistens ganz anders aus. Tyrannia Wamperl war jedenfalls das genaue Gegenteil von alledem. Zwar war sie verhältnismäßig klein, jedenfalls im Vergleich zu Irwitzers langer Gestalt.
aber dafür war sie unglaublich fett. Sie war buchstäblich so hoch wie breit. Ihre Garderobe bestand aus einem schwefelgelben Abendkleid mit allerhand schwarzen Streifen, sodass sie wie eine überdimensionale Hornisse aussah. Schwefelgelb war nämlich ihre Lieblingsfarbe. Sie war über und über mit Schmuck und Juwelen behängt. Sogar ihre Zähne waren ganz aus Gold, mit blitzenden Diamanten als Plomben. Jedes einzelne ihrer dicken Wurstfingerchen war mit Ringen besteckt und sogar ihre langen Fingernägel waren vergoldet. Auf ihrem Kopf saß ein Hut von der Größe eines Autoreifens, an dessen Krempe Hunderte von Goldstücken klimperten. Als sie nun aus dem Kamin herauskroch und sich aufrichtete, sah sie aus wie eine Art Stehlampe, allerdings eine sehr teure. Im Gegensatz zu den Hexen vergangener Zeiten war sie gegen Feuer immun. Es machte ihr nichts aus. Sie patschte nur ärgerlich die Flämmchen tot, die noch auf ihrem Armkleid herumhüpften. Ihr Mopsgesicht mit den dicken Tränensäcken und den schlaffen Hängebacken war so stark geschminkt, dass es einer kosmetischen Schaufensterauslage glich. Als Handtäschchen trug sie einen kleinen Tresor mit Nummernschloss unter den Arm. »Hallo, hoho«, rief sie und versuchte ihrer schrillen Stimme einen süßen Klang zu geben, während sie nach allen Seiten spähte. »Ist denn niemand da? Huhu, Bubilein!« Keine Antwort. Nun konnte Tyrannia Bamperl es ganz und gar nicht leiden, wenn man ihr keine Beachtung schenkte. Vor allem ihre imponierenden Auftritte waren ihr außerordentlich wichtig. Die Tatsache, dass Irrwitzer bei ihrer Show überhaupt nicht zugegen gewesen war, machte sie bereits wütend auf ihn. Unverzüglich begann sie, unter den Papieren auf dem Tisch herumzuschnüffeln. Doch sie kam nicht weit, denn schon hörte sie Schritte nahen. Es war Irrwitzer, der endlich zurückkam. Mit ausgebreiteten Armen eilte sie ihrem Neffen entgegen. »Belzebub«, zwitscherte sie, »Belzebübchen, lass dich ansehen. Bist du's oder bist du's nicht?« »Ich bin es, Tante Titi, ich bin es«, erwiderte er und legte sein Gesicht in säuerliche Freudenfalten. Tyrannia versuchte, ihn zu umarmen, aber was wegen ihrer Körperfülle nur mit Mühe gelang. »Du bist es, mein sehr teurer Neffe«, krähte sie. »Ich dachte mir übrigens gleich, dass du es bist. Wer hättest du denn auch sonst sein sollen, nicht wahr?« Sie schüttelte sich vor Kichern, dass alle Geldstücke klimperten. Irrwitzer versuchte, sich ihrer Umklammerung zu entziehen und brummte. »Ich habe mir auch gleich gedacht, dass du es bist, Tantchen.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn in die Backe zu kneifen. »Ich hoffe, du bist angenehm überrascht, oder hast du vielleicht mit dem Besuch einer anderen niedlichen kleinen Hexe gerechnet?« »Aber nicht doch, Titi«, wehrte Irrwitzer grämlich ab. »Du kennst mich doch. Für so etwas lässt mir meine Arbeit keine Zeit.« »Allerdings kenne ich dich, Bubilein«, versetzte sie schelmisch, »und besser als jeder andere, nicht wahr? Schließlich habe ich dich doch aufgezogen und deine Ausbildung finanziert. Und soweit ich sehe, lebst du auch heute nicht schlecht. Auf meine Kosten.« Irrwitzer schien nicht gern daran erinnert zu werden. Er antwortete griesgrämig. »Du auf meine aber auch nicht, wenn ich dich so ansehe.« Tyrannia ließ von ihm ab, trat einen Schritt zurück und fragte drohend, »Was willst du damit sagen?« »Oh, nichts«, antwortete er ausweichend. »Du hast dich überhaupt nicht verändert in diesem halben Jahrhundert, seit wir uns das letzte Mal persönlich begegnet sind, liebe Tante.« »Du dagegen«, sagte sie, »bist schrecklich gealtert, mein armer Junge.« »Ah, so«, versetzte er, »da muss ich dir allerdings sagen, dass du entsetzlich fett geworden bist, altes Mädchen.« Eine Sekunde lang starrten sich beide bitterböse an. Dann meinte Irrwitzer einlenkend, »Jedenfalls ist es doch schön, dass wir beide ganz die Alten sind.« »Hundertprozentig«, nickte Tyrannia, »es herrscht immer noch die gleiche Übereinstimmung zwischen uns wie eh und je.« 6:45 Uhr. Die Tiere in der Tonne saßen so dicht zusammengedrängt, dass eines den Herzschlag des anderen spüren konnte. Sie wagten kaum zu atmen. Das Gespräch zwischen Zauberer und Hexe ging noch eine Weile in diesem albernen Ton weiter. Es war offensichtlich, dass sie sich gegenseitig belauerten und keiner dem anderen traute. Aber schließlich versiegte ihr Vorrat an leeren Redensarten. Beide hatten inzwischen auf Stühlen Platz genommen, einander gegenüber, und musterten sich mit schmalen Augen wie zwei Pokerspieler vor der Partie. Frostiges Schweigen erfüllte den Raum. An der Stelle mitten zwischen ihnen, wo ihre Blicke sich kreuzten, entstand in der Luft ein dicker Eiszapfen und fiel klirrend zu Boden.
»Und nun zum Geschäft«, sagte Tyrannia. Irrwitzers Gesicht blieb undurchdringlich.
»Ich dachte mir schon, dass du nicht nur kommen würdest, um irgendeinen Silvesterpunsch mit mir zu trinken.« Die Hexe richtete sich auf.
»Wie kommst du denn ausgerechnet auf sowas?«
»Nun, durch deinen Raben da, Jakob Krakel, oder wie er heißt.«
»Der war hier?«
»Ja, du hast ihn noch geschickt.«
»Das habe ich nicht getan«, sagte Tyrannia böse. »Ich wollte dich mit meinem Besuch überraschen.«
Irrwitzer lächelte freudlos. »Nimm's nicht so schwer, liebe Tante Titi, so konnte ich mich doch wenigstens auf deinen lieben Besuch vorbereiten.«
»Dieser Rabe«, fuhr die Hexe fort, »nimmt sich einfach zu viel heraus.«
»Das finde ich allerdings auch«, antwortete Irrwitzer. »Er ist auffallend unverschämt.«
Die Tante nickte.
»Ich habe ihn seit ungefähr einem Jahr, aber er hatte von Anfang an einen aufsässigen Charakter.«
Wieder starrten Zauberer und Hexe sich schweigend an.
»Wie viel«, fragte Irrwitzer schließlich, »weiß er denn über dich und deine Geschäfte?«
»Gar nichts«, sagte Tyrannia, »er ist bloß ein Prolet, weiter nichts.«
»Bist du ganz sicher?«
»100%ig.«
Jakob kicherte lautlos in sich hinein und flüsterte dem kleinen Kater ins Ohr.
»So kann man sich irren.«
»Warum behältst du das impertinente Federvieh überhaupt bei dir?«, forschte Irrwitzer weiter.
»Weil ich zu viel von ihm weiß.«
»Und was weißt du von ihm?« Die Hexe ließ ihre Brillantplomben blitzen.
»Alles.«
»Was heißt das?«
»Er ist in Wirklichkeit ein Spion, den mir der Hohe Rat der Tiere ins Haus geschickt hat, um mich zu überwachen. Dieser Galgenvogel hält sich für sehr gerissen. Er glaubt tatsächlich bis heute noch, ich hätte nichts davon gemerkt.«
Jakob klapperte fast hörbar seinen großen Schnabel zu.
Maurizio stieß ihn an und raunte: »So kann man sich irren, Kollege.«
Der Zauberer zog die Augenbrauen hoch und nickte nachdenklich. »Sieh mal einer an«, sagte er. »Auch ich habe seit einiger Zeit durch einen Spion im Haus. Einen völlig verblödeten Kater, der sich einbildet, ein Sänger zu sein. Er ist leichtgläubig, gefräßig und eitel, als so ein sehr angenehmer Charakter. Für mich jedenfalls. Es war ein Kinderspiel, ihn von Anfang an unschädlich zu machen. Ich habe ihn mit Fressen vollgestopft und mit Betäubungsmittelchen. Er döst nur noch vor sich hin, aber er ist glücklich und zufrieden, der kleine Idiot. Er vergöttert mich geradezu.«
»Und er ahnt nichts?«
»Er ist vollkommen vertrauensselig«, antwortete Irrwitzer.
»Weißt du, was er heute getan hat? Er hat mir von sich aus alles gestanden, warum er hier ist und wer ihn geschickt hat. Er hat mich sogar um Verzeihung gebeten, weil er mich all die Zeit über getäuscht hatte.
Kannst du dir einen solchen Trottel vorstellen?«
Die Spannung zwischen Zauberer und Hexe explodierte in einem schallenden Gelächter. Obwohl es zweistimmig war, klang es nicht gerade harmonisch.
Maurizio in der Tonne konnte ein kleines, lautloses Schluchzen nicht unterdrücken. Jakob, der gerade etwas spöttisch Schiss hatte sagen wollen, fühlte es und verzichtete taktvollerweise auf jeden Kommentar. 6.50 Uhr. Trotzdem, sagte Tyrannia, die unvermittelt wieder ernst wurde, ist äußerste Vorsicht geboten, mein Junge. Dass man uns Spione ins Haus schickt, bedeutet, dass der Hohe Rat der Tiere Verdacht gegen uns geschöpft hat. Ich frage mich nur, durch wessen Schuld, Bubi? Irwitzer trotzte dem Blick der Tante und erwiderte.
Das fragst du mich? Vielleicht warst du etwas zu leichtsinnig, Titti. Wer weiß schon, was in so einem Rahmengehirn vor sich geht. Hoffentlich verdirbt der Kerl mir nicht meinen dummen Kater und bringt ihn am Ende noch auf gefährliche Gedanken.
Tyrannia schaute sich im Labor um. Wir sollten die beiden mal ins Verhör nehmen. Wo stecken sie denn?
In der Katzenkammer, antwortete der Zauberer. Ich habe Maurizio beauftragt, den Rahmen dort einzuschließen und zu bewachen.
Und wird er den Befehl ausführen?
Darauf kannst du Gift nehmen.
Dann lassen wir es vorläufig dabei, entschied die Hexe. Wir können uns die Beine später immer noch vorknöpfen. Im Augenblick habe ich etwas Dringenderes mit dir zu besprechen.
Irwitzers Argwohn kehrte sofort zurück. Und was wäre denn das, Tantchen?
Du hast mich noch gar nicht gefragt, warum ich eigentlich zu dir gekommen bin.
Dann frage ich es dich also jetzt. Die Hexe lehnte sich zurück und fixierte ihren Neffen eine Weile mit strengem Blick. Er wusste, dass ihm wieder einmal eine ihrer sogenannten Gardinenpredigten bevorstand, die er hasste, weil sich dahinter immer irgendeine andere Absicht verbarg. Nervös trommelte er mit den Fingern auf der Stuhllehne, blickte zur Decke hinauf und pfiff vor sich hin.
»Also, nun hör mir mal gut zu, Belzebub Irwitzer«, begann sie. »Mir hast du im Grunde alles zu verdanken, was du heute bist. Ist dir das eigentlich klar?« Als deine lieben Eltern, mein Schwager Asmodeus und meine Schwester Lilith, damals bei der großen Schiffskatastrophe, die sie verursacht hatten, versehentlich selbst so tragisch ums Leben kamen, habe ich dich bei mir aufgenommen und dich großgezogen. Ich habe es dir an nichts fehlen lassen. Ich habe dir eigenhändig die ersten Anfänge in profitabler Tierquälerei eingebläut, als du noch im zarten Kindesalter warst. Später habe ich dich auf die teuflischsten Schulen geschickt, ans Sodom- und Gomorra-Gymnasium und ans Ahriman-College. Aber du warst immer ein schwer erziehbarer Charakter, Bubi. Schon als du noch ein kleiner Student an der Magisch-Technischen Universität in Stinkfurt warst, habe ich stets deine Eigenmächtigkeiten vertuschen und deine Unfähigkeiten decken müssen, weil wir nun einmal die beiden Letzten aus unserer Familie sind. Alles das hat mich in ein hübsches Sümmchen gekostet, wie du weißt. Deine guten Noten beim Examen in höherer Diabolik hast auch nur mir zu verdanken, weil ich als Präsidentin der internationalen Bosnickel-Aktiengesellschaft meinen Einfluss geltend gemacht habe. Ich habe dafür gesorgt, dass man dich in die Akademie der schwarzen Künste aufnahm und ich habe dich in die tiefsten Kreise eingeführt, wo du deinen Gönner und Namenspatron höchstpersönlich kennenlernen durftest. Alles in allem, meine ich, stehst du genügend in meiner Schuld, um mir eine kleine Bitte nicht abzuschlagen, deren Erfüllung dich absolut nichts kostet.
Irwitzers Gesicht hatte einen verkniffenen Ausdruck angenommen. Wenn sie ihm so kam, dann wollte sie ihn für gewöhnlich irgendwie hereinlegen.
»Was mich absolut nichts kostet?«, fragte er gedehnt.
»Da bin ich aber neugierig.«
»Nun«, sagte die Hexe, »es ist wirklich kaum der Rede wert. Unter den Erbstücken, die dein Großvater Belial Irwitzer dir hinterlassen hat, befand sich doch, wenn ich mich recht erinnere, eine uralte Pergamentrolle von etwa 2,5 Metern Länge.«
Irwitzer nickte zögernd.
»Sie liegt irgendwo auf meinem Speicher. Ich müsste sie erst suchen. Ich habe sie weggeräumt, weil mir mit ihr ganz und gar nichts anzufangen ist. Ursprünglich war sie offenbar viel länger, Aber der gute Opa Belial hat sie bei einem seiner berühmten Wutanfälle in zwei Stücke gerissen. Mir hat er nur die eine Hälfte vermacht, boshaft wie er war. Wo die erste Hälfte ist, weiß niemand. Wahrscheinlich handelt es sich um irgendein Rezept. Leider völlig wertlos, auch für dich, Tantchen. Eben, sagte Tyrannia und lächelte, als ob ihr Gebiss aus Kandiszucker wäre. Und da du, wie ich annehmen darf, auch in Zukunft auf meine Finanzierung Wert legst, könntest du mir eigentlich dieses wertlose Stück Pergamentrolle schenken. Das plötzliche Interesse der Tante an diesem Erbstück ließ den Zauberer aufhorchen. Schenken, spuckte das Wort förmlich aus etwas Unappetitliches. Ich schenke nichts, wer schenkt mir? Tyrannia seufzte. Nun, ich habe es mir fast gedacht, warte einen Augenblick. Sie begann mit ihren goldenen Klauen an dem Nummernschloss ihres Handtaschentresors herumzufingern. Dazu murmelte sie geschäftsmäßig, »Oh Mammon, Fürst dieser Welt, du gibst Macht und Menschen und Sachen. Nee, aus nichts schöpfst du immerfort Geld, und mit Geld kann man alles machen.« Dann öffnete sie mit einem Ruck die kleine Panzertür und zog einige dicke Bündel Banknoten heraus, die sich vor Irrwitzer hinblätterte.